Vielfältig, eigenartig, schön. Stories und Stimmen aus dem Studium der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung. Projekte und Exkursionen, Kartierungen und Entwürfe. Das Studium der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung findet nicht nur im Hörsaal statt. Studierende erzählen, was sie dazu bewogen hat, diesen Weg einzuschlagen und wie sie ihren ganz eigenen gefunden haben.
Roswitha Kirsch-Dracke musste einige Semester auf die Zulassung zum Studium der Landespflege in Hannover warten. Sie studierte Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und war ganz besonders am Thema Pflanze interessiert. Insbesondere von Hans Böttcher am Institut für Vegetationskunde, damals noch bei den Landespflegern, wollte sie mehr darüber erfahren, welche Pflanzen wo, warum und in welcher Kombination vorkommen. Beeindruckt war sie davon, dass Professor Langer mit ganz wenigen Folien die Studierenden in grundsätzliche Diskussionen zur Landschaftsplanung involvieren konnte.
Vielfältig, eigenartig und schön. Das Studium ist wie die Gärten und Landschaften, um die es in diesem Studium geht.
Für mich war die gärtnerische Betätigung seit der frühesten Kindheit eine Selbstverständlichkeit. Die gehörte bei uns zu Hause dazu, so wie Wäsche waschen, kochen und putzen. Das war einfach selbstverständlich. Mein Großvater, der bei uns im Haushalt wohnte, hatte einen sehr großen Feldgarten. Das war selbstverständlich, dass ich dort zu allen Arbeiten mit hinging. Ernten, pflanzen, Erdbeerbeete neu anlegen, Kartoffel setzen, Bohnen legen. Wir hatten 12 Bienenvölker, die mussten versorgt werden. Das nannte sich Aerobiologisches Institut bei uns in der Region. Ich habe gesagt, da möchte ich mein Praktikum machen. Und das war dann die totale Ernüchterung. 4 Wochen im Labor, jede Woche in einem anderen und überall fanden Tierversuche statt. Und nach diesem Praktikum wusste ich, dass ich nicht Biologie studieren wollte, weil mich zum einen Laborarbeit überhaupt nicht interessierte, sondern die freie Landschaft. Und weil mich Tiere viel weniger interessierten als Pflanzen. Aber dann weiß ich noch wie heute, ich verließ diesen Besprechungsraum und draußen stand ein Ständer mit den Blättern zur Berufskunde. Das waren damals ganz wichtige Broschüren für Abiturienten. Und das Blatt, was ganz oben im Regal lag, hieß Diplomgärtner. Und nachdem ich dieses Berufsblatt gelesen hatte, da war ich gerade 16, war mir klar, dass ich diesen Studiengang machen wollte und nichts anderes. Ich habe hier in Hannover von 1977 bis 81 Landespflege studiert, kam aber als Studienfortsetzerin, denn ich hatte vorher schon in Essen an der Gesamthochschule von 75 bis 77 Landespflege studiert. Hannover war immer mein Traumort gewesen. Ich bin schon mit 16, als ich auf diesen Studiengang gekommen war, nach Hannover gefahren und hatte mich hier informiert. Aber mein Abi war so miserabel schlecht, dass ich den damaligen IC von 1,3 überhaupt nicht schaffen konnte. Und da musste ich erst eine ganze Weile arbeiten. Und als ich mich dann neu beworben habe, nach einem Jahr habe ich gedacht, jetzt gehst du nicht das Risiko ein, noch länger zu warten, sondern versuchst es auch bei den Gesamtschulen. Da war der NC nicht so hoch und dann habe ich in Essen angefangen. In Hannover war es so, als ich dann hier ankam, gab es eine Einführungsveranstaltung und da saß ich da mit all den Erstsemestern. Die einzelnen Institute stellten sich vor und ich wusste ja nun, dass ich ganz besonders mich mit Vegetation und freier Landschaft beschäftigen wollte. Und da war ich dann ganz glücklich, als der Herr Böttcher sein Institut vorstellte. Da habe ich gedacht, ja genau, das ist das doch. Und wenn man bei dem dann Projekte machen kann, dann machst du bei ihm ein Projekt. Und gleich nach der Veranstaltung bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Herr Böttcher, ich bin schon im 5. Semester, ich komme von Essen und ich möchte gerne bei Ihnen ein Projekt machen. Und dann hat er mich erst ziemlich ausgebremst, denn damals lief das anders. Man suchte sich ein Thema und eine Gruppe. Und wenn man das alles zusammen hatte, dann suchte man sich auch jemanden, der das wohl betreuen könnte. Und von daher war es nicht verwundernswert, dass ich mich dann mit Leuten zusammentat, die auch Seiteneinsteiger waren. Da hatte ich dann einen Kollegen gefunden, der kam auch von Essen. Aber es kam auch noch ein Hannoveraner dazu. Und wir haben dann zu dritt ein wunderbares Projekt gemacht, eine Vegetationskartierung des nördlichen Iez, wo ich mein ganzes Studienleben und auch mein Berufsleben von gezehrt habe. Das wurde dann betreut von Herrn Böttcher, der auch 2-3 Mal mit uns draußen war. Aber wir hatten insgesamt große Freiheit in diesem Projekt. Wir mussten uns selbst organisieren. Wir haben selbst 6 Wochen dort gelebt, im Iez, in einem kleinen Ferienhäuschen in Lauenstein. Die Projekte hatten einfach so eine Priorität, dass man in der Zeit dann einfach die anderen Studienfächer laufen ließ. Da gab es eine Vorlesung, die mich sehr beeindruckt hat. Und zwar machte Herr Langer, also Professor Hans Langer, damals Landschaftsökologie und Naturschutz, montags, dienstags und mittwochs, morgens früh von 8 bis 10 machte er seine Vorlesung. Ich wohnte zu der Zeit in Havelse, musste also sehen, dass ich irgendwie morgens früh um 8 Uhr schon hier war. Das war nicht immer einfach. Ja, und dann saßen wir da zu so ungefähr 30, 40 Studierenden, überwiegend Männer, aber auch ein paar Frauen dabei. Die strickten fast alle. Ich konnte das nie gleichzeitig, aber viele konnten das gleichzeitig. Und Herr Langer philosophierte mit uns. Es gab wenige Folien, wenige Overhead-Folien, so pro Veranstaltung vielleicht 10. Er wanderte vorne hin und her und nahm uns mit und stellte Fragen und ließ uns antworten und entwickelte Gedanken mit uns. Also völlig medienarm. Es zählte das Wort, die Gedanken und das war so faszinierend für mich. Ich wollte auch verstehen, wozu ich das eigentlich alles mache. Als ich studierte, studierten die meisten Studierenden Themen, die mit Sozialwissenschaft, mit Nutzerorientierung zu tun hatten. Das war einfach, waren die Themen in den frühen und Mitte der 70er. Vegetationskunde, Ökologie kam dann erst und wurde dann in den 80ern erst stärker. Da war ich also eigentlich eine mit meinem vegetationskundlichen Interesse eher so eine Randerscheinung. Es fanden sich dann aber einige Leute zusammen, die diese Schwerpunkte gerne machen wollten. Und dann entstand die Idee mit meinem Studienkollegen Hans-Christoph Fahle, der war 1 Semester vor mir oder 2 Semester vor mir. Wir haben doch da diesen Brunnenhof im Eingangsbereich mit diesen ollen, runden Betonteichen, wo keiner weiß, was da drin eigentlich wächst und wozu die da sind. Die könnten wir doch nutzen und dort eine Umgestaltung vornehmen zu Gewässertypenteichen. Dass wir sie also so mit Material ausstatten, mit Bodenmaterial und mit Pflanzenmaterial, dass sie wie kleine Schauteiche sind, Gewässer aus verschiedenen Landschaften Deutschlands. Ja, und da sind wir mit großem Elan rangegangen. Uns legte auch keiner Steine in den Weg. Wir konnten das machen. Herr Lieseke, der Vorgänger von Herrn Löske, war zuständig und er sagte, ja, macht mal. Wir haben alles selber besorgt, das Material. Wir sind an die Aller gefahren, haben die Pflanzen geholt. Wir haben diese Teiche, die ungefähr 1,20 Meter tief sind, entmüllt. Wir haben uns um das alles selbst gekümmert. Also wir konnten machen, was wir wollten und haben auch gemacht, was wir wollten. Dann haben wir das auch alles neu befüllt und bepflanzt. Und als alles fertig war, da meinte Herr Lieseke, ach, das habt ihr echt gut hingekriegt. Da könnten wir euch eigentlich einen Stegreif für anerkennen. Also wir haben es gemacht, ohne dass wir wussten, wir würden diese Studienleistung dafür anerkannt bekommen, sondern wir haben es gemacht, weil wir es wollten und weil wir da so Lust zu hatten. Das ist der Stegreif, an den ich mich erinnere. Was sicher ganz prägend war, wir lebten ja quasi im Zeichensaal. Da war ich keine Ausnahme, das war damals so. Man lebte entweder in den Arbeitsräumen zu Hause, in den großen WGs oder, wie ich, im Zeichensaal. Und man kannte dann dadurch auch Leute über und unter einem. Es gab kein Studiendekanat. Und durch dieses Leben im Zeichensaal verschaffte man sich all seine Informationen, die man über das Studium brauchte, über Prüfungsfächer, über Angebote. Es gab ja sonst nur die schwarzen Bretter, über die man sich informieren konnte. Ja, also die Medien, mit denen ich selbst viel arbeiten musste, das war natürlich Transparentpapier, Rapidographen in allen Strichstärken. Die Rasierklinge war super wichtig, weil man ja seine falschen Striche dann auch wieder auf dem Transparentpapier irgendwie wegradieren musste. Das ging mit Rasierklingen, da musste man immer genug da haben. Und wichtig war noch der Kassettenrekorder, weil ich auch häufiger, vor allen Dingen dann auch in meiner Diplomarbeit, Interviews gemacht habe. Und das wurde natürlich alles aufgenommen. Und was die Medien in den Vorlesungen angeht, da ist mir vor allen Dingen die Vorlesung auch wieder von Herrn Böttcher besonders in Erinnerung, in der blauen Grotte, 2 Diaprojektoren. Rechts wurden die Vegetationstabellen gezeigt und links die passenden Fotos von Pflanzen und Pflanzengemeinschaften dazu. Und die Vorlesung war freitags von 2 bis 4 und die blaue Grotte war immer rappelvoll. Also die Holland-Exkursion, die wir 1979 gemacht haben, die ist mir besonders gut in Erinnerung. Es gab ja damals die sogenannten großen Exkursionen. Die wurden stets fakultätsweit organisiert. Das heißt, es machte nie ein Institut alleine so eine sogenannte große Exkursion, sondern mindestens zwei, oft auch drei Institute. Und so war das auch bei dieser Holland-Exkursion. Da fuhren unter anderem mit Herr Professor Hennebo als Gartenhistoriker, Herr Töpfer, der damals hier war, und dann auch eben wissenschaftliche Mitarbeiter. Wir hatten also eine große Spanne über die Gartendenkmalpflege, Garten Het Loo haben wir besucht, bis hin zu regionalplanerischen und landesplanerischen Fragen. Und das war einfach so vielfältig und man bekam so viel mit von den Fachgebieten, wo man selbst jetzt nicht so seine Schwerpunkte hatte, dass es einfach bleibende Erinnerungen waren. Dann habe ich noch eine ganz tolle Exkursion an den Walchensee gemacht mit Herrn Professor Langer. Die war ungefähr eine Woche. Wir haben gezeltet am Walchensee. Es war ein bescheuertes Wetter. Mäuse hatten meine Unterhosen zerfressen. Es war also die Rahmenbedingungen, die waren nicht so toll. Aber ich habe behalten, dass wir einfach so tolle Sachen gesehen haben. Die Buckelwiesen, vegetationskundlich sehr schöne Alpenvorlandwiesen. Also das war prima, ja. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über Ursachen, Hintergründe und Auswirkungen des Wandels dörflicher Freiräume. Ich hatte das Bedürfnis, nach langer Zeit, wo man in der Stadt gelebt hat und sich auch viel mit städtischen Themen beschäftigt hat, wenn ich nicht gerade im Wald war, vegetationskartierte, auch nochmal diese Lebenswelt auf dem Land zu thematisieren, die mir ein großes Anliegen war. Und da bin ich dann auch bei Gerd Gröning, der mich auch neben Herrn Langer sehr geprägt hat, auf offene Ohren gestoßen. Und konnte dieses Thema sehr eigenständig bearbeiten. Ich glaube, ich habe zwei Betreuungstermine gemacht bei Herrn Gröning und bei Herrn Tessin, der mein Co-Betreuer war. Und habe an dieser Diplomarbeit ehrlich gesagt sehr lange gesessen, weil ich sie erst sehr spät angemeldet habe. Das sage ich jetzt mal so. So machten wir das damals. Die Interviews hatte ich quasi fertig, bevor ich dann an die Arbeit ging. Dieses Thema hat mich mein Leben lang weiter bewegt und ich habe ja dann eben auch quasi 30 Jahre später erst meine Doktorarbeit zum ähnlichen Thema abgeschlossen. Ja, und dann war noch wichtig, um auch Kontakt zu haben zu Leuten außerhalb des Studiums, der Hochschulchor, in dem ich sehr gerne mitgesungen habe. Und nach dem Hochschulchor ging man dann immer zum Kaiser, in die Kneipe Kaiser, in die Nordstadt. Das war wichtig. Und wenn ich Zeit hatte, war ich gerne in Linden. In Linden mit Freunden, da gab es eine Mini-Pizzeria Sorrento, die hatte gerade mal 3-4 Tische in den Anfangsjahren. Und wenn ich so überlege, was damals anders war, es gab in den 70er Jahren noch überhaupt nicht so eine Straßencafé-Kultur. Das gab es noch gar nicht. Das ist alles erst viel später entstanden. Das ist mir so richtig bewusst geworden, als ich über diese Zeit jetzt nachgedacht habe. Dass so viele Tische draußen standen vor den Lokalen, gab es zu der Zeit noch gar nicht. Ja, und ansonsten bin ich dann auch viel mit Kommilitonen am Wochenende einfach rausgefahren. Wir haben gemeinsam botanisiert in den Eid, ins Weserbergland, auch schon mal ein bisschen in die Eifel. Einfach, wo die einzelnen Leute Projekte gemacht haben, haben wir dann so selbstorganisierte Exkursionen hingemacht. Gab dafür keine Studienpunkte, das war einfach aus Interesse. Ja, genau, wir haben eine große Fete gefeiert zu 5 Studienkollegen, die alle ungefähr gleichzeitig fertig wurden. Da hatten wir eine ganze Etage im Silo, im Studentenwohnheim im Silo hier in Herrenhausen. Und ja, da waren wir dann sicher so 150 Leute, die dann diese Fete zusammen gefeiert haben, den Studienabschluss.
Sie hörten eine neue Folge des Podcasts »Vielfältig, eigenartig, schön«. Studierende der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung erzählen, wie sie ihren Weg ins Studium und in den Beruf gefunden haben.
Rosita Kirsch-Dracke ist das typische Exemplar einer breit ausgerichteten und vielseitig an der Kulturlandschaft interessierten Landespflegerin.
Bettina Oppermann am Institut für Freiraumentwicklung der Leibniz-Universität Hannover gibt die Stories und Stimmen heraus. Mareike Thies trägt Texte und Bilder bei. Johann Lankenau spricht den Trailer und Christoph Isermann sorgt für den Ton.